Nazdar Johann.
Skål, Jan.
Ja, fängt schön an. Wir haben nach wenigen Tagen gleich den zweiten Podcast nachgelegt. Offensichtlich hat euch der erste ganz gut gefallen. 500 bis 600 Streams habt ihr abgerufen. Das wäre im Handball hochgerechnet auf die lizenzierten 25.000. Ich glaube, wenn deren Podcasts so performen wären, wäre das schon eine große Sache. Es freut uns sehr. Ihr habt uns sehr, sehr viele Themenvorschläge geschickt. Die Reaktionen waren durchweg positiv. Wir hätten auch ein bisschen negatives Feedback gebraucht, um vielleicht ein paar Sachen nochmal aufzubauen. Aber vielen, vielen lieben Dank dafür.
Und wir haben einfach kein negatives gemacht.
Ja, es gibt einfach keinen Grund dafür. Wir haben es ein bisschen gegliedert. Wir könnten jetzt heute nicht alles aufarbeiten, was ihr uns geschickt habt. Da ist einfach zu viel aus verschiedenen Töpfen drin. Deshalb fangen wir mal der einen Sache ein, die Johann letztes Mal eingefordert hat, und zwar, dass ich eine Wettschuld einlöse. Und zwar, da kam tatsächlich recht wenig. Die einzige Forderung, die kam, ist, dass Jan über das schlimmste persönliche Spiel erzählen soll und sich darin emotional zerlegen muss. Finde ich spannend, mache ich auch gerne. Es war ein bisschen schwierig, was rauszusuchen, wo man wirklich als Spieler total versagt hat. Also mit Sicherheit hat es ein paar Spiele gegeben, aber die habe ich in meinem Unterbewusstsein irgendwo verdrängt. Vielleicht eher Mannschaft. Ich kriege dann Johann mit Sicherheit auch dazu, über sein Spiel zu reden. Was mir einfällt, ist ein Spiel gegen Kaufering, in Kaufering. Es ist viele, viele Jahre her. Ich glaube, das war die Aufstiegssaison der Kauferinger. Wir haben damals mit Berlin eigentlich eine relativ brauchbare Saison gespielt, aber irgendwie war es nicht mehr so gut, lief es vorne nicht mehr so ganz gut. Das war das letzte Spiel, das ich noch Offensive gespielt habe. Und ich kann mich erinnern, wir konnten uns auf den Kopf stellen und wir haben diesen Lochball einfach nicht in den Kasten reingekriegt. Und Tobias Dahme hatte damals wirklich ein herausragendes Spiel und ich kann mich an eine Situation extrem gut erinnern, wo, ich glaube, Lukas Brockmann zieht an der linken Flanke vorbei, zimmert das Ding auf die Bude. Wenn der Junge schießt, dann wackeln die Kacheln. Und dann lag dieser Ball hinter Tobias auf der Torlinie. Und er guckte mich an, der Ball, ich guckte den Ball an und ich dachte, na gut, den muss ich nur noch einschieben. Und ich weiß, dass ich zweimal versucht habe, diesen Ball zu treffen. Und es war so, als hätte sich dieser Ball total dematerialisiert. Als wäre das einfach nur so ein Hologramm. Und die Kelle glitt einmal, zweimal durch diesen Ball rein und er ging nicht rein. Und es war das einzige Spiel tatsächlich in den, keine Ahnung, was 10, 11 Jahren für Berlin, dass wir zu null tatsächlich auch verloren haben. Und das war ein absolutes Grottenspiel und du konntest machen, was du wolltest. Du hast die Bude nicht getroffen. Und lustigerweise aber haben wir danach umgestellt. Ich glaube, die Woche darauf habe ich zum ersten Mal Abwehr gespielt. Und was passiert ist, dass wir Lilienthal, glaube ich, 16-4 geschlagen haben. Also nach dieser Nullnummer haben wir dann 16-4 gewonnen. Und ich glaube, dass dein Kollege aus der Nationalmannschaft, Johann, also dein Kollege Remo Hubacher, kann sich an dieses Spiel sehr gut erinnern, weil ich glaube, das war das Letzte, was er für Lilienthal gemacht hat. Aber das ist der Wandel der Zeit und ich glaube, das war tatsächlich persönlich sehr dramatisch, dieses Spiel. Aber Johann, komm, häng dich da mal rein. Ich weiß, du hast keine Wette verloren, aber du hast auch gelitten.
Also erstmal muss ich ja sagen, also deine Wettschulden bleiben. Ja, also das ist ja natürlich klar. Das ist viel so harmlos. Und ich dachte, du spielst Verteidigung, weil du einfach alt und faul bist. Aber
ja, das kommt dazu.
Lag vielleicht an irgendwie was anderes. Ja, also für mich ist ja halt die schlimmste Niederlage ist als Trainer. Und zwar 2013 hatten wir eine ziemlich geile Saison. Das war meine erste Saison als Trainer beim Hamburg. Und wir sind ins Final Four vorgekommen und haben erstmal Leipzig in Verlängerung geschlagen und war dann halt im Finale gegen Wernigerode. Und ja, das haben wir dann halt am Ende verloren. Ziemlich bitter, weil wir halt in Führung waren. Und ich glaube, es war, keine Ahnung, so 5 Minuten zu spielen noch oder so. Und ich hatte einfach so ein gutes Gefühl, genau wie die ganze Saison, es läuft. Es ist einfach unseres Jahr. Das ist einfach geil. Und dann haben die irgendwie ein Tor gemacht. Und dann halt das letzte Tor, glaube ich, war richtig dumme Pressing, Konter. Und auf der zweite Pfosten steht dann halt steht Akku, der Finne. Und das Bild wurde ziemlich schön dokumentiert. Das wurde ein paar Mal auch veröffentlicht. Jetzt diese Saison wurde es schon wieder veröffentlicht.
Du leidest jedes Mal, wenn du siehst.
Ja, ich denke halt immer an das war einfach bitter. Das war richtig, richtig bitter. Ich weiß, nach der Niederlage bin ich einfach direkt in die Kabine, alles um mich herum geschmissen. Ich war so sauer. Ich war so, so, so sauer und enttäuscht auf mich selbst, weil das dürfte einfach nicht passieren. Und das war dann halt irgendwie die Anfang vom Ende. Und wenn man halt jetzt nach ein paar Jahren nachdenken, war das halt auch das Ende für die Saison, weil nach dieser Niederlage, die echt hart war, ich glaube, für die Spieler war es halt auch richtig, richtig hart, war die Luft einfach raus. Und eine Woche später sollten wir gegen Leipzig spielen, führen ziemlich hoch. Und Gewinner von diesem Spiel wäre Zweiter in der Liga und direkt ins Halbfinale. Das hat der ETV noch nie geschafft, direkt ins Halbfinale. Und haben am Ende das Spiel, ich glaube, 11-10 verloren und eine rote Karte am Ende geholt. Es war halt einfach, das war so hart. Und dann müssen wir dann halt Viertelfinale spielen. Und das war dann halt gegen Berlin. Das war unsere erste Wette. Gewinner aus der Serie darf dann halt als Ballerina rumtanzen. Das haben wir letzte Mal angesprochen. Und wir hatten einfach keine Chance. Also die Luft war einfach raus, wir wollten einfach weg. Also das war diese Niederlage gegen Wernigerode beim Final Four 2013, das hat mich richtig fertig gemacht. Das macht mich immer noch fertig. Also Themawechsel jetzt, schnell.
Ja, aber ich glaube, Final Four Niederlagen, da kann ich raisen. Also wir hatten ja 2017 unser Pokalfinale gegen den Weißenfels. Ich glaube, das wird ein ewiges Berliner Pokaltrauma sein, bis 2043 irgendeine Berliner Mannschaft das im Pokal holt. Weil wir lagen ja 0-4 hinten, haben dann nach dem ersten Drittel so umgestellt und dann plötzlich 1-4, 2-4, 3-4, 4-4, 5-4, 5-5. Und dann in der letzten Minute kassen wir zwei Strafen, die ich glaube, niemand verstanden hat. Und ich mag die Jungs, die damals das Spiel gepfiffen haben, ich muss sie jetzt nicht namentlich nennen, aber super sehr und gehe gerne mit ihnen Bier trinken. Aber das werde ich ihnen erst vergeben, wenn ich unter der Erde liege. Und dann in der Verlängerung hat es ja dann nochmal so ein kurioses Eigentor bei 3 gegen 5 gegeben. Und das war, ich glaube, den Schmerz, den du gespürt hast, den kann ich mit dir teilen. Aber geteilter Schmerz ist halber Schmerz. Dieses Jahr blieben, glaube ich, vielen die Schmerzen erspart. Und einer der Wünsche, die von euch gebracht worden ist, Johann Jan spielt mal ein bisschen Fantasy Floorball und streitet mal, philosophiert mal los, wie diese Saison ausgegangen wäre, weil auf dem Feld werden wir es nicht mehr erfahren. Ich ahne, dass Johann und ich verschiedene Ansätze verfolgen werden. Johann, fang doch an, einfach mal an.
Ja, wir können das ja ganz schnell abrunden. ETV wird der Meister und Berlin wird rausfliegen.
Ja, geh mal mehr auf die Details ein.
Naja, also ich gehe ja davon aus, dass wir hätten gegen Kaufring gewonnen. Das bedeutet, dass Chemnitz gegen Hamburg spielt, Viertelfinale, und Schießheim gegen Holzbüttgen spielt dann halt zweite Viertelfinale. Leipzig und Weißenfels halt. Die sind im Halbfinale. Kaufering, Wernigerode, Bonn, Berlin spielt dann halt Playdowns, würde ich mal sagen. Was sagst du?
Ich schließe dann an, ich mache dann das grobe, große Ganze. Ich glaube, hättet ihr mit Gladigau gespielt, das letzte Spiel gegen Kaufering?
Wir?
Ja?
Nein,
Ja,
nein.
dann, ich glaube, ihr hättet verloren.
Oh, toll. Nein, also das hätten wir nicht. Das hätten wir nicht. Da bin ich halt sehr überzeugt.
Erzähl mal
Auf
weiter.
jeden Fall weiß ich, Chemnitz ist schwer, aber machbar. Und zu Hause hätten wir die im ersten Spiel geschlagen und zweites Spiel auswärts hätten wir die auch geschlagen. Also zwei Siege und damit sind wir im Halbfinale. Schießheim hätte wahrscheinlich für viele überrascht, aber ich glaube, die hätten gegen Holzbüttgen gewonnen und wären somit auch im Halbfinale. Gegen Weißenfels ist da beim Hamburg vorbei. Ich bin realistisch und Weißenfels ist einfach besser. Haben wir auch in den
Alter
zwei Spielen
Realist, du.
gesehen. Ja, klar hätte ich sagen können, ETV gewinnt da halt irgendwie zweimal in Overtime, aber vielleicht würden wir einmal gewinnen, aber der zweite, ich glaube nicht. Also, so wie die Spiele gegen Weißenfels war, nee, das werden wir wahrscheinlich nicht gewinnen. Schade, aber...
Knappe Kiste, klar.
Genau. Ja, 1-0 Niederlage wahrscheinlich. Und dann Leipzig hätte Schließheim geschlagen und dann wäre es aber spannend. Wer gewinnt dann halt gegen... weiß nicht, wer es gegen Leipzig und da glaube ich tatsächlich, beide gewinnen ein Spiel und im zweiten Spiel gewinnt Leipzig nach Penalty-Shootout.
Das ist eine sehr präzise Vorhersage, muss ich sagen.
Ja, ich habe alles ist sehr, sehr hart analysiert.
Okay, gut. Na, dann baue ich mal drauf auf. Also ich glaube tatsächlich, dass es niemand anderes geholt hätte als Leipzig oder Weißenfels. Ihr müsst eine Münze werfen. Ich glaube, am Ende hätte es vielleicht Weißenfels gemacht mit dem Tick Heimvorteil, den sie hatten. Einfach auch, weil Chemnitz und Holzbüttgen einerseits am Ende der Saison lief es vielleicht auch nicht mehr so prächtig und ich glaube, sie sind ähnlich aufgebaut wie Leipzig, also sehr offensivlastig, aber die Offensive ist dann nicht so brutal wie bei den Leipzigern. Und die zwei Spiele dann am Stück oder aus drei zu gewinnen, ich glaube, das wäre recht unwahrscheinlich gewesen. Fast hätte ich eher gedacht, dass tatsächlich auch Schriesheim erfolgreicher sein kann. Vielleicht wären sie dann auch Dritter geworden, hätten dann auch nochmal Heimvorteil gehabt. Das macht ja bei denen tatsächlich was aus. Und also ich würde mir jetzt nicht mit allen Schriesheimern eine Familienhaushälfte teilen, aber wirklich Respekt vor dieser Saison, weil das war wirklich sehr solide. Also die Punkte geholt, die sie holen mussten und auch noch ein paar extra Punkte, Hut ab, war wirklich ein starkes Jahr. Wer jetzt da noch zusätzlich reingerutscht wäre von da unten, weiß ich nicht. Fände ich auch relativ irrelevant, weil ich glaube, außerhalb der Top 5 wäre es eine riesige Überraschung gewesen, wenn da noch jemand was gerissen hätte. Da fehlte so einfach auch die Konstanz. Und dass man am Ende dann nochmal so ein kleines Hoch hat, weiß ich nicht, was das ausgerichtet hätte. Vielleicht bin ich auch ein bisschen subjektiv, bist du ja auch ein bisschen. Ich hab überhaupt keine Zweifel, dass Berlin die Relegation mit zwei Siegen am Stück sofort beendet hätte für sich selbst, weil ich glaube, dass wir da schon am Ende dann nochmal ein bisschen was nachgelegt haben. Bei mir wären die letzten zwei Mannschaften der Relegation Hamburg und Bonn. Und ich glaube, dass ihr euch durchgesetzt hättet, weil Bonn da vielleicht noch ein bisschen zu grünschnabelig wäre, wenn es dann eben nicht nur der Florian Weißkirchen reißen kann und dann hättet ihr einen Vorteil gehabt und vielleicht wahrscheinlich, möglicherweise wäre Bonn eben abgestiegen. Aber ich glaube, dass auch nur eine einzige Mannschaft aus der zweiten Liga hochgekommen wäre, und zwar Schenefeld, weil dahinter sehe ich jetzt niemanden, der offensichtlich eine Serie gegen einen Erstligisten gewonnen hätte. Vielleicht wäre es passiert, aber wir müssen spekulieren und ich spekuliere, dass es nicht passiert wäre.
Ich spekuliere anders, aber...
Ja, also. Aber das Schöne ist, wir werden es nie erfahren. Genau, wir werden es nie erfahren. Wir werden auch sehen, wie der Verband entscheidet, wie sich das Ganze nach vorne entwickelt. Ich hoffe, uns erwartet eine spannende Saison 2021, wobei ich glaube, auch die steht noch ein bisschen in den Sternen, weil inwiefern die ganzen Sporthallen und Spielbetriebe dann überhaupt starten und wie sie starten, ich glaube, das werden wir noch alle sehen. Ich bin auch recht zuversichtlich, dass es irgendwie losgehen wird, aber mal schauen, wie. Was auch noch ein Thema war, das ihr aufgegriffen habt, waren Nachfragen, was denn jetzt eigentlich für Folgen den Vereinen drohen, die im bundesweiten oder auch regionalen Spielbetrieb sind, worauf eben Floorball-Vereine achten müssen jetzt in dieser Corona-Zeit, was für Gefahren es da jetzt gibt, unabhängig vom Gesundheitlichen, sondern eher die strukturellen Fragen. Johann, wir hatten ja im Vorgespräch ein bisschen darüber geplaudert. Du hattest auch dieses Thema Mitgliederbeiträge nochmal angesprochen. Wie sieht es eigentlich beim ETV aus, was die aktuelle Situation angeht?
ETV ist ja ein großer Verein mit ganz vielen unterschiedlichen Sportarten. Ich glaube, das ist irgendwie etwa 15.000 Mitglieder. Und da ist halt so, dass die Mitgliedbeitrag wird weiter bezahlt. Ich glaube, bei einzelnen Fällen könnte man bestimmt darüber sprechen, aber ich sehe das halt so, dass der Mitgliedbeitrag zahlt ja nicht nur für dich, sondern du zahlst halt ganz viel mehr als nur deine Teilnahme in eine Mannschaft. Du zahlst für die Halle, also wir in Hamburg haben halt Sportstätte, wir haben halt mehrere Hallen, Fußballplätze, Basketball, wir haben Baseball- und Softballplätze und die müssen halt irgendwie auch gepflegt werden und die laufen ja halt immer noch. Der Strom muss halt bezahlt werden. Mit 15.000 Mitgliedern brauchst du auch Personal, die Mitgliederverwaltung macht. Das läuft halt alles weiter. Und deswegen ist das halt für mich eigentlich persönlich sehr wichtig, dass man halt da solidarisch denkt und weiter seinen Beitrag einfach bezahlen. Ich weiß nicht, wie ist das bei euch in Berlin?
Ich glaube tatsächlich, dass dieser Mitgliedsbeitrag jetzt für einen Monat ausgesetzt wurde, aber ich wahrscheinlich eher so als so eine Art Geste, weil wir dieses Jahr relativ gut gehaushaltet haben und wir es uns vielleicht leisten können. Aber grundsätzlich, ich sehe das genauso wie du. Gerade im Floorball sind die Vereine extrem mitgliederabhängig und ich glaube auch rechtlich gesehen, ich glaube, versucht vielleicht auch niemand groß zu spekulieren, aber rechtlich gesehen sind ja die Mitgliederbeiträge nicht an irgendwelche Trainingszeiten gebunden, sondern wir zahlen ja, damit der Verein insgesamt funktionieren kann und deshalb soll es, glaube ich, jeder sich sparen, hier kurzzeitig den Verein zu verlassen, nur weil es jetzt gerade keine Trainings gibt, sondern im Gegenteil vielleicht sogar noch Freunde reinzuholen, damit der Verein diese Zeit gut überbrücken kann. Bei uns ist es ja so, dass, also jetzt nicht nur in Berlin, sondern ich glaube bei den meisten deutschen Floorball-Vereinen, auch bei den größeren, dass die Ticketeinnahmen gerade jetzt am Ende der Saison vielleicht nicht mehr das größte Loch ins Budget machen, weil groß spekulieren kannst du ja nicht, dass da noch so viele Spiele übrig bleiben. Also es wäre noch eine Runde gewesen und dann kann es ja nach zwei Spielen vorbei sein, im Zweifel nach einem Heimspiel. Also ich glaube, da wird jetzt nicht viel groß aufgerissen in den Pots. Klar, ein Verein, der da jetzt noch viermal die Halle mit 500 Zuschauern gefüllt hätte, keine Ahnung, wie viel ein Ticket kosten kann, lass es mal 4 Euro sein, dann sind da vielleicht nochmal 8.000 Euro flöten gegangen, aber das sind ja, das kommt ja on top, damit kannst du ja ein Budget eigentlich nicht kalkulieren. Was mit den Sponsoren ist, ich glaube, kaum ein Sponsor wird jetzt sagen, ihr habt die Saison nicht zu Ende gespielt, ich will anteilig mein Geld zurück, eher andersrum. Ich glaube, dass die Vereine helfen sollten, dass die überwiegend halt kleineren Sponsoren jetzt einfach auch am Leben bleiben und in keine prekäre Lage bekommen. Es gibt da sehr, sehr schöne Beispiele. Ich glaube, wir hatten im Floorball-Mac ja über den finnischen Verein Era Vikingit gesprochen, die ihren Sponsoren ihre Social-Media-Plattform zur Verfügung stellen. Und ich glaube, das, was man jetzt als Goodwill leistet, kommt vielleicht eines Tages wieder zurück, wenn die Sponsoren dann dankbar sind für diese Unterstützung. Also das sollte man mitnehmen und so weit, so gut, weil ich glaube, dass die Floorball-Vereine und die Floorball-Szene im Verhältnis gerade zu Basketball oder zu Handball da deutlich besser davon kommt, einfach weil da die Zuschauereinnahmen eine wesentlich kleinere Rolle spielen. Und die Vereine dort tatsächlich jetzt in eine sehr, sehr prekäre Lage kommen. Ich hoffe, im Floorball wird es so nicht sein. Ich habe jetzt auch nicht mitbekommen, dass irgendwelche Vereine solche Probleme hätten. Insofern, support your local club, bleibt euren Vereinen treu, holt vielleicht noch ein Familienmitglied rein und lasst uns helfen, dass die ganzen Teams und Ligen so fortbestehen, wie sie fortbestehen sollen. Das bezieht sich natürlich auch auf die Landesverbände und auf die Verbandsbeiträge, die rein müssen. Ne?
Sehe ich auch so. Also wenn du kein Mitglied bist, werde Mitglied, hol mal deine Family, Freunden und zahl deinen Beitrag für deinen Verein, weil dein Verein lebt von diese Gelder.
Wir haben versprochen, ich mache jetzt einen ganz eleganten Themenwechsel, dass wir auch etwas off the topic greifen und mal so ein bisschen ins Popkulturelle reingreifen. Und zwar gab es tatsächlich sogar zweimal den Wunsch, ihr langweilt euch zu Hause und wollt Filme gucken und wir sollen auch unsere Sportfilme, unsere Lieblingssportfilme empfehlen. Ich muss sagen, Johann hat sich als echter Cineast bewiesen, Hut ab. Ich habe mir da eine lange Liste gebaut, an der fast mein Schädel zerbrochen wäre. Aber Johann, fang doch einfach mal an. Sag erst mal dein drittbester Sportfilm, den unsere Zuhörer zu Hause auf keinen Fall verpassen sollten.
Also ich schaue super gern Filme, auch gern Fußballfilme, Fußballdokus, aber ich merke mir so selten die Filme. Aber ein Film ist ja natürlich genial und das ist ja halt Rocky 3.
Rocky 3, wer kennt die nicht? Ja. Kam nach Rocky 2 und vor Rocky 4, sensationeller Film. Was hat dich an diesem Film so begeistert, Johann?
Einfach die Story. Einfach ein cooler Typ, der einfach als manchmal Underdog gesehen wird und der
gewinnt. Und durchhält, einfach durchhält.
Ja.
Okay. Ja. Gut, ich bringe mal meinen dritten Film. Ich hab wirklich lange gerübelt und bei mir ist es ein Klassiker aus dem American Football und zwar Any Given Sunday, an jedem verdammten Sonntag. Ich glaube, den kennen die meisten mit Al Pacino und seiner Inch-Nails-Rede. Hammerfilm. Ich bin auch überhaupt überrascht, dass die langweiligsten Sportarten die geilsten Filme geliefert haben. Also ich habe am dritten Platz ist bei mir ein American Football Film und dann kommen zwei Baseball Filme. Ich weiß, wahrscheinlich werden uns jetzt viele mit Vorwürfen bewerfen, wo sind denn die deutschen Filme, aber ich gebe mal weiter, vielleicht kommt er bei dir auf Platz 2. Johann, dein zweiter Film?
Ja, okay, also das, was du gerade gesagt hast, hat ihn. Natürlich, das ist einer der besten Filme, die du gerade gewählt hast. Ich bin ja so kreativ und sage einfach Rocky 2.
Ja, das ist ein ganz großer gewesen, ne? Der Rocky 2.
Ja, finde ich einen Tick besser als Rocky 3.
Was hat dich denn bei dem Rocky 2 denn so richtig so mitgerissen? So die Story?
Die Story ist einfach großartig.
Wie er einfach durchhält, ne?
Ja.
Ja, okay, gut. Also ich habe bei mir auf Platz 2 ist Moneyball. Das ist zwar einer ein bisschen jüngerer, aber da kommst du, glaube ich, mit. Weil ich glaube, das sind Filme, die kennst du und ich glaube, die kennen viele. Ich finde den Film sensationell, weil also viel Sport taucht da gar nicht so viel auf, aber ich glaube, diese ganze Story, so wie sie aufgebaut ist, mit ihm als Teammanager, mit seiner eigenen Backstory, mit Brad Pitt, genau, mit Jonah Hill. Im Grunde auch, wo diese ganze Mikrostatistik der Vereine, diese Datenaufarbeitung, Smart Data geweckt wird im Baseball und von dort aus ja, in den nächsten Jahren dann sich auch ausgebreitet hat in Fußball und in alle anderen Sportarten. Ein Hammerfilm, fand ich genial gemacht, auch filmisch wirklich super mit toller Kameraführung. Ist wirklich ein unterschätzter, aber glaube ich ein richtig geiler Film. Aber Johann, was mich tierisch interessiert, ist deine Nummer 1, weil die muss wirklich Hammer sein.
Also ich muss ja halt nur einfach einmal zurück an deine zweite Wahl.
Ja, bitte.
Den habe ich vor 2 Wochen gesehen.
Tatsächlich? Und groß, oder?
Ich habe den wahrscheinlich so ein 20. Mal geguckt. Der ist immer noch großartig. Also deine Liste hätte ich lieber gehabt. Aber okay, also mein, ganz spannend. Der ist besser als Rocky 3, besser als Rocky 2. Einfach the one and only, the original Rocky 1.
Nein, wirklich?
Ja, also das toppt alles.
Das ist
wie der über diese Treppe hochläuft und am Ende da oben steht. Es ist eine geilste Filmszene, die es gibt.
Nein, das ist tatsächlich so, jetzt sogar Spaß. Ich glaube tatsächlich, das ist ein sensationeller Film. Was die wenigsten wissen, Sylvester Stallone, der jetzt vielleicht nicht als filigranster Filmemacher gilt, der hat damals tatsächlich einen Oscar gekriegt, ne? Fürs Drehbuch, glaube ich. Also ein ganz großer Film. Hut ab, ja, auf jeden Fall. Dann ich lege mal mein Platz 1 nach und ich dachte, ich suche mal was vielleicht weniger Leute kennen, und zwar Robert Redford ist ja schon ein bisschen älterer Jahrgang. Ich glaube, dieser Film ist irgendwann aus den 60ern und heißt The Natural. auf Deutsch sehr fantasievoll der Unbeugsame übersetzt. Ist ein grandioser Baseballfilm über einen Typen, der irgendwann mal in den jungen Jahren von seiner Liebsten angeschossen wurde und diese ganze Geschichte, die dahinter sich entwickelt und der dann irgendwann ganz, ganz viel, viel später natürlich ein großes Comeback machen will und vielleicht klappt es, vielleicht klappt es nicht. Ich will nicht viel verraten. Wer mal so ein bisschen Feinschmecker-Sportfilm gucken will, The Natural ist auf jeden Fall etwas, was wir euch mitgeben können. Und ich glaube, jetzt an den langen Abenden, denen vielleicht eine entsprechende Füllung fehlt, greift da mal rein. Ist ein Klassiker. Auf jeden Fall ein guter Film. Wir nähern uns langsam unserem Abschluss. Wir wollen es ja lieber überraschen, wir euch mit Episoden ein bisschen öfter, als dass wir euch zugleistern mit zu viel Stoff und dann uns monatelang nicht melden. Ich würde mich vor allen Dingen bedanken bei all denen, die uns schon mit etwas Kleingeld unterstützen, sind ungefähr 100 Leute, ist nicht viel. Wie gesagt, diesen Podcast hören 500 bis 600 waren es jetzt bei der ersten Episode. Unsere Artikel lesen ja 1000, bei spannenderen Artikeln sind es vielleicht mal 2000 Leser. Also ich glaube, da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Wer es noch nicht gemacht hat, geht auf die Website, klickt auf den Banner. Steady heißt die Plattform, wo man sich einmal einwählt. Dann kann man über PayPal oder wie auch immer anders 3-4 Euro im Monat spenden, damit wir diesen ganzen Spaß machen können. Ich war bei einer Sache aber tatsächlich schockiert. Ich habe es Johann schon erzählt. Wenn man will, kann man bei Spotify sich so die Demografie abrufen und man sieht so die Hörer, die eigenen Abonnenten, was ihnen gefällt, was für Musik sie hören. Und Johann, ich habe es dir schon vorhin erzählt, es ist überraschend, also nicht, dass ich die Musiker nicht kennen würde, aber mein Bezug zu den Musikern hält sich in Grenzen. Auf Platz 1 ist Apache 207 oder 204, auf Platz 2 ist Capital Bra, auf Platz 3 ist Eminem, auf Platz 4 ist, ich glaube, Sido und auf Platz 5 ist Contra K, kann das sein? Also das wäre jetzt nicht meine Playlist gewesen. Deine, Johann, ist das so ein bisschen Musik aus deinem Hut?
Ich kenne nur Sido, Capital Bra kenne ich von den Medien, aber noch nie gehört, ja, interessant.
Also nichts gegen die Jungs. Ich meine, Kappi ist schon netter, aber passt jetzt also wirklich gar nicht in unsere eigene Playlist. Deshalb reagieren wir konsequent. Und wir haben eine Soundtrack-Playlist angelegt. Und wir haben uns vorgenommen, dass wir jede Woche einen Song empfehlen, der einerseits uns gefällt, andererseits aber auf irgendwas sich auf irgendwas bezieht, was in der vergangenen Woche in Floorball Deutschland oder im Floorball generell sich ereignet haben. Und was wir vor eineinhalb Wochen hatten, war ja der Rücktritt von Matthias Hofbauer. Ein ganz, ganz großer, herausragende Karriere. Der hat im Grunde gefühlt praktisch jede Weltmeisterschaft mitgemacht und dort gefühlt Topscorer geworden. Ein ganz, ganz großer, wer da ein bisschen nachlesen will, ich glaube, im Netz gibt es genug. Es gibt super Dokumentarfilme über ihn, über Unihockey in der Schweiz. Taucht da mal ein, lest euch mal die Geschichte durch. Ist ja auch mal was über die Historie. Und ihm widmen wir diesmal It's All Over Now, Baby Blue von Van Morrison. Nicht die Bob Dylan-Version, die war ganz gut, aber ich glaube, wenn die Mundharmonika loslegt, dann zischt einem das Ohr durch. Und weil wir jetzt theoretisch zwei Termine nochmal nachlegen müssen, dann aus gegebenen Anlass Everybody's Gotta Live von Love. Und die Playlist findet ihr einfach, wenn ihr nach Floorball Mac sucht, das Profil findet und dort die Playlist aufruft, die Floorball Mac Soundtrack Playlist. Wir betten sie auch auf unserer Website ein und legen in Kürze hoffentlich wieder nach. Johann, was machst du den ganzen Tag?
Nicht viel. Fernseh gucken, Serie gucken, Computerspiel spielen. Ja.
Und läuft. Ne? Also man überlebt es irgendwie.
Ja, man versucht einfach, weiß nicht, also rausgehen tue ich auch ab und zu. Aber ansonsten ist es ziemlich langweilig, muss ich sagen. Es ist, weiß nicht, das hier mit dem Podcast, das bringt Spaß, weil das ist was anderes, das ist was Cooles. Schauen wir mal auch, was unsere Sucher sagen. Und ich freue mich, wenn die weitere Themen schicken, weil dann können wir mal die nächste Podcast auch vorbereiten.
Auf jeden Fall. Schickt uns Themen. Wir haben genug für die nächsten 3, 4 Podcasts, aber wir brauchen noch mehr, um das Ganze schön zu gliedern und schöne Themen zu haben und alles Mögliche aufzugreifen. Streitet gerne mit uns, kommentiert unsere Posts und streut den Podcast. Wir wollen ja je mehr Hörer und Hörerinnen, desto besser. Wir wünschen euch eine tolle Woche. Ich gehe mal davon aus, dass wir uns nächstes Wochenende wieder melden werden. Bleibt gesund und ja, haltet durch.
Tschüss.
Stopp, 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 stopp. Was ihr nicht wisst, diese ganze Geschichte mit der Floorball Fantasy, also die ist auch mal so richtig eskaliert. Und deshalb legen wir eine Overtime nach. Und am Dienstag kommt doch mal ein Special raus, weil, also hier mit dem ganzen Berlin-Abstieg und so weiter, also so können wir das auf jeden Fall nicht liegen lassen. Also, Dienstag gibt es gleich noch eine extra Folge. Wiedersehen.